15%, wenn Frauen töten. Es ist mitten in der Nacht am 27. Mai 2023 in Busan, einer lebendigen Stadt in Südkorea. Ein Taxifahrer fährt gegen 3 Uhr morgens durch die beleuchteten Straßen der Metropole. Auf der Rückbank sitzt eine junge Frau. Er schätzt sie auf Anfang 20. Mitsamt eines schweren Koffers möchte sie in ein Waldgebiet gefahren werden, das unweit der Stadt liegt. Es ist ein beliebtes Ausflugsziel, doch dass eine junge Frau mitten in der Nacht in den Wald möchte, kommt dem Fahrer komisch vor. Er ignoriert diese Gedanken, er will nur seinen Job machen. Als sie den Wald erreichen, steigt die Frau aus. Der Fahrer hebt ihren Koffer aus seinem Kofferraum. Dabei sieht er, dass eine zähe, dunkle Flüssigkeit heraustropft. Seine Kundin nimmt ihr Gepäckstück schnell entgegen und verschwindet zwischen den dichten Bäumen. Der Fahrer bleibt noch eine Weile stehen, sieht ihr hinterher und dreht sich dann zu seinem Kofferraum um. Er ist voller Blut.
Nur bei 15% der Menschen, die für Mord verurteilt werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Und was bringt sie letztendlich dazu?
Wir sind Sarah
und Laura.
Und in unserem neuen True Crime Podcast 15% sprechen wir jede Woche über einen wahren Kriminalfall, in dem eine Frau zur Mörderin wurde. Hierbei beschäftigen wir uns vor allem mit der Frage nach dem Warum.
Und ich hoffe an der Stelle sehr, dass ihr euch von dem Fall letzte Woche erholt habt. Da haben wir euch ja direkt zu Beginn einen sehr, sehr grafischen und brutalen Fall mitgebracht.
Definitiv.
Und deswegen natürlich schön, dass ihr euch trotzdem getraut habt, heute wieder bei uns einzuschalten.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, auch über jedes Feedback, das wir zu unserem neuen Podcast bekommen, zu unserem kleinen neuen Baby. Deswegen vielen, vielen Dank. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, für 15% gibt es keine gesonderte Instagram-Page, sondern ihr erreicht uns da genauso wie bei Eyes in the Dark unter eyesinthedark.podcast auf Instagram.
Also schaut da gerne vorbei, denn da gibt es dann noch Zusatzmaterial zu den Folgen.
Genau. Und Laura, wenn du dich jetzt mal in den Taxifahrer der Einleitung reinversetzt, was hättest du denn in diesem Moment gemacht?
Also ich hätte auf jeden Fall gewartet, bis die Frau ein Stück weiter weg ist.
Ja.
Und dann hoffe ich, dass ich den Mut gehabt hätte, die Polizei zu rufen.
Ja.
Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das vielleicht dann mir so schön geredet hätte und gedacht hätte, ach ja, wird schon nichts Schlimmes sein.
Ja, wenn dein ganzer Kofferraum voller Blut gewesen wäre?
Ich hätte dann vielleicht gedacht, ach, das kann doch kein Blut sein, ist bestimmt was anderes.
Ist bestimmt ein bisschen Teriyaki-Soße. Ja, verstehe ich schon. Also ich glaube auch, dass ich mich definitiv als allererstes mal wieder in meinen Wagen gesetzt hätte und diesen verriegelt hätte.
Ja, gute Idee.
Und ich glaube, dann wäre ich auch weggefahren, raus aus dem Waldstück. Und erst wenn ich dann so ein bisschen weiter weg gewesen wäre und mich in Sicherheit empfunden hätte, dann hätte ich definitiv auch die Polizei gerufen.
Ist auf jeden Fall, würde ich sagen, die richtige Entscheidung.
Ja, definitiv. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, ob unser Taxifahrer in dem heutigen Fall genauso gehandelt hat.
Busan ist eine pulsierende und wohlhabende Stadt an der Südostküste von Südkorea. Sie gilt als kreatives Zentrum des Landes mit einer großen Filmindustrie, ähnlich wie Los Angeles in den USA. Busan ist dafür bekannt, eine sichere Stadt mit hoher Lebensqualität zu sein. Was in dieser Nacht passiert, wird auch deshalb das ganze Land in Aufruhr bringen. Als der Taxifahrer das Blut sieht, das sich in seinem ganzen Kofferraum ausgebreitet hat, zögert er nicht lange und ruft die Polizei.
Da haben wir es.
Ja. So etwas hat er noch nie erlebt. Seine Passagierin sah so harmlos aus. Fast noch ein Kind. Sie war freundlich und höflich, etwas still, aber nicht ungewöhnlich. Ist sie wirklich in ein Verbrechen verwickelt? Die Polizei nimmt seinen Anruf sehr ernst. Sofort schicken sie einige Beamte samt Spürhunden zu ihm und von dort aus in den Wald. Es dauert nicht lange, bis die Hunde anschlagen. An einer Stelle ist die Erde noch ganz aufgewühlt und offensichtlich mit den Füßen wieder festgetreten worden. Die Beamten fangen an zu graben und stoßen schnell auf einen Widerstand. Als sie noch mehr Erde wegschaufeln, sehen sie im Licht ihrer Taschenlampen das Grauen. Menschliche Körperteile, brutal abgetrennt und blutverschmiert. Sie wissen, jetzt kommt es auf jede Minute an. Wenn die junge Frau tatsächlich die Mörderin ist, versucht sie vermutlich schon zu fliehen. Die Beamten rufen Verstärkung dazu, die die Leiche schnell identifizieren können. Nur wenige Stunden später wissen sie auch, wer die Frau in dem Taxi war. Ihr Name ist Jong Yu-chong. Gegen 6 Uhr morgens in derselben Nacht wird sie in ihrem Zuhause in Busan festgenommen. In Südkorea wird die Identität von Opfern und Tätern oder Verdächtigen einer Straftat normalerweise streng geschützt, um die Sicherheit und Privatsphäre der Menschen zu bewahren. Nur in wenigen Fällen, wenn die Taten so grausam und gewalttätig sind, dass die Öffentlichkeit gewarnt werden muss, gibt man die Identität preis. Dies ist so ein Fall. Wer also ist die Frau, die verdächtigt wird, diesen grausamen Mord begangen zu haben?
Vieles weiß man nicht über Jong Yu-chong, die seit dem 27. Mai 2023 in Untersuchungshaft sitzt und auf ihren Prozess wartet. Die Behörden haben zwar ihren Namen veröffentlicht und ein paar Informationen, halten sich aber weitestgehend bedeckt. Presseleute konnten der jungen Frau nur wenige Sätze entlocken, auch ihre Familie lässt sich nicht zu längeren Statements überreden. Aber das, was wir wissen, wollen wir euch erzählen. Jong Yu-chong wird 1999 in Busan geboren. Weil ihre Eltern sie nicht großziehen können, lebt das kleine Mädchen schon seit den ersten Jahren bei ihrem Großvater in einem nördlichen, etwas ruhigeren Teil der Stadt. Sie geht auf eine Privatschule und hat durchschnittliche Noten. Überhaupt scheint Jong eine eher durchschnittliche Schülerin zu sein, die nicht weiter auffällt. Einige ehemalige Mitschüler werden nach ihrer Verhaftung mit der Presse sprechen. Sie werden sagen, dass Jong eine Einzelgängerin war, die kaum sprach und keine Freunde hatte. Und das war offensichtlich ihre eigene Entscheidung. Sie gab sich nie Mühe, Anschluss zu finden, und wenn man doch mit ihr sprach, sah sie einen oft nur stumm an. Jong galt als ein eigenartiges Mädchen. Es wundert deshalb niemanden, dass sie nach der Schule zu keinem Kontakt hält. Stattdessen vergräbt sie sich zu Hause in ihrem Zimmer. 5 Jahre lang. Sie arbeitet nicht und wohnt weiterhin bei ihrem Großvater. Um einen Job beim öffentlichen Dienst zu bekommen, versucht sie mehrfach, einen staatlichen Einstellungstest zu bestehen. Das scheitert jedoch jedes Mal an ihren mangelnden Englischkenntnissen. Frustriert zieht Jong sich immer weiter zurück und verlässt kaum noch das Haus. Es fällt in diese Zeit, dass Jong eine fast obsessive Faszination mit True Crime entwickelt. Sie sieht sich koreanische Crime-Shows an, hört Podcasts. Nach ein paar Monaten ist ihr Zimmer voll mit Büchern über wahre Verbrechen. Besonders begeistern sie bestimmte Serienmörder. Einige Monate bevor sie verhaftet wird, tippt die nun 23-Jährige beunruhigende Fragen in ihre Google-Suchmaschine. Sie lauten: Wie bringt man jemanden um? Mord ohne Leiche. Und der perfekte Mord. Datenanalysten finden diese Verläufe auf ihrem Handy, als Jong schon in Untersuchungshaft sitzt. Sie sehen auch, dass Jong sonst kaum Kontakte und Nachrichten hat. Und das ist sehr ungewöhnlich für eine junge Frau, die noch dazu in einer lebendigen Großstadt wohnt. Die Ermittler schlussfolgern, dass sie extrem einsam sein muss.
Im ersten Verhör bestreitet Jong, etwas mit der Leiche zu tun zu haben, die die Spürhunde zerstückelt im Wald fanden. Sie sagt, dass sie von jemand anderem beauftragt wurde, die Leiche zu beseitigen. Aber ihre Geschichte hat große Lücken, die Ermittler glauben ihr kein Wort. Tatsächlich ist es ihr Großvater, der Jong anfleht, endlich die Wahrheit zu sagen. Vielleicht befürchtet er, dass seine Enkelin eine immer härtere Strafe bekommt, je mehr sie die Zusammenarbeit mit der Polizei verweigert. Und so wäre es wohl auch. Doch ist schon das Verbrechen, das sie letztendlich zugibt, so grausam, dass eine lange Haftstrafe unvermeidlich ist. 3 Tage nach ihrer Verhaftung gesteht Jong den Mord und berichtet den Ermittlern alles. Sie sagt, dass sie den unbedingten Wunsch hatte, jemanden zu töten. Sie wollte wissen, wie es sich anfühlt, einen Mord zu begehen. Also suchte sie sich ein Opfer, so wahllos das auch klingt. Ungefähr zu der Zeit, als sie im Internet recherchiert, wie man einen Mord begeht, fängt Jong auch an, nach möglichen Opfern Ausschau zu halten. Dabei scheint sie nur wenige Kriterien zu haben. Es soll eine Frau sein, weil sie Männer vielleicht nicht allein überwältigen könnte. Ermittler werden später vermuten, dass Jong auch bewusst nach jemandem suchte mit einem hohen Bildungsabschluss. Dass sie jemanden töten wollte, der etwas hatte, das ihr selbst verwehrt blieb. Berufliche Perspektiven.
Und ich finde den Gedanken ja auch wirklich völlig absurd, dass sie da im Internet nach möglichen Opfern sucht, während andere Leute in ihrem Alter, uns eingeschlossen, online maximal nach einem möglichen Partner suchen.
Und auch dieser Gedanke, dass sie danach online sucht, weil es ist doch klar, dass das dann später zu ihr zurückverfolgt werden kann.
Ja, dass sie da definitiv digitale Spuren hinterlässt. Mhm. Und da haben wir ja eben auch schon mal in der Aufnahmepause drüber gesprochen, dass das gar keinen Sinn ergibt, vor allem nicht dann, wenn sie sich selbst so viel mit True Crime beschäftigt. Also das ist ja das Erste, was du weißt, was du am besten nicht machst. Online irgendwelche Suchanfragen starten oder irgendwelche Spuren hinterlassen.
Da kommt mir wieder der Gedanke, dass sie vermutlich gedacht hat, dass die Ermittler niemals so weit kommen, um das überprüfen zu können quasi.
Ja, schon. Aber also ich finde, wenn du online ein Opfer suchst und dich mit dem austauschst, dann ist das ja total easy nachzuverfolgen.
Ja, weil entweder geht man ja davon aus, dass ein Mord irgendwie im nahen Umfeld stattgefunden hat. Also dass man in sehr enger Beziehung zu dem Opfer stand.
Ja.
Und wenn es jetzt aber eine fremde Person ist und du erstmal nichts damit zu tun hast, ja, an sich clever, aber wenn du den Namen dann halt vorher gegoogelt hast, wieder nicht so clever.
Ja, und das wissen wir zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Aber wenn sie dann auch noch versucht hat, mit ihrem potenziellen Opfer in Kontakt zu treten, dann findet man ja auch auf dessen Handy oder Laptop Spuren, die in ihre Richtung deuten.
Ja, total. Und dann ist es ja sehr, sehr offensichtlich, da eine Verbindung zu ziehen.
Ja. Aber dann erzähl mal weiter, ich bin gespannt.
Ja. Sie registriert sich bei einer Plattform, auf der Lehrer und Studierenden Nachhilfe anbieten.
Mhm.
Dort gibt sie sich als Mutter einer Highschool-Schülerin aus, die Unterstützung in Englisch braucht. Wie bezeichnend.
Ja, das habe ich mir eben auch direkt gedacht.
Schließlich sind es die schlechten Englischkenntnisse, die zwischen Jong und ihrem Traumjob im öffentlichen Dienst stehen.
Am 24. Mai 2023, drei Tage vor der nächtlichen Taxifahrt, wird Jong auf der Plattform mit einer 26-jährigen Studentin verbunden. Weil die südkoreanischen Behörden ihre genaue Identität nicht veröffentlicht haben, werden wir sie hier nur Studentin nennen. Sie und Jong schreiben kurz und verabreden dann, dass Jong ihre Tochter zwei Tage später für den Nachhilfeunterricht zu ihr nach Hause schickt. Es läuft alles nach Plan. Jong hatte gehofft, dass die Studentin von zu Hause unterrichten würde. An einem öffentlichen Ort hätte sie zu viele Zuschauer für ihr grausiges Vorhaben. Jetzt fehlt nur noch die Verkleidung. Jong sieht jung aus für eine 23-Jährige. Sie ist zierlich und recht klein. Sie geht davon aus, dass sie die Studentin täuschen kann. Zumindest für einige Augenblicke. Mehr Zeit braucht sie nicht. Sie bestellt eine Schuluniform, die am nächsten Tag ankommt. Sie passt perfekt. In ihr sieht Jong wieder aus wie vor ein paar Jahren, als sie selbst noch zur Schule ging. Jetzt muss sie nur noch einen Tag warten. Dann wird sie wissen, wie es sich anfühlt, jemanden zu töten. Am 26. Mai, am späten Nachmittag, zieht Jong die Schuluniform an und versteckt ein scharfes Messer in einer der Taschen ihres Rocks. Mit der U-Bahn fährt sie zum Haus der Studentin. Sie klingelt, die Tür geht auf. Dann ist sie kurz nervös. Wird ihre Täuschung auffallen? Aber die Frau, die ihr jetzt gegenübersteht, lächelt nur freundlich und bittet sie herein. Sie schließt die Tür hinter Jong, geht ein paar Schritte in Richtung des Esstisches, an dem sie mit Jong arbeiten möchte. Aber dazu wird es nicht mehr kommen. Jong lässt sich gerade genug Zeit, um zu wissen, dass sie allein in der Wohnung sind. Dann zieht sie mit einer schnellen Bewegung das Messer aus ihrer Tasche und sticht von hinten zu. Sie weiß genau, wo das Messer die Haut durchschneiden soll. Sie hat es gründlich recherchiert. Sie zielt auf eine Stelle im Nacken, die einen schnellen Tod verspricht. Kaum ist die Klinge versunken, zieht Jong sie wieder raus und sticht noch einmal zu. Immer und immer wieder in die gleiche Stelle. Selbst als ihr Opfer schon tot auf dem Boden liegt, rammt Jong das Messer noch in den leblosen Körper. Insgesamt mehr als 100 Mal. Dann streift sie langsam durch die Wohnung der Studentin. Sie lässt sich Zeit. Wir wissen nicht, was in den nächsten Stunden genau abläuft. Sicher ist nur, dass sie den ganzen Abend dort verbringt. Vielleicht tut sie so, als sei es ihre Wohnung. Als würde sie dieses Leben führen, das sie gerade beendet hat. Vielleicht genießt sie es für einen Moment, in die Rolle der Studentin zu schlüpfen. Oder sie feiert ihren Sieg. dass endlich, nach langen Jahren, wieder etwas so läuft, wie sie es will. Sie hat jemanden umgebracht. Sie hat ihren Plan erfolgreich in die Tat umgesetzt.
Die Ermittler werden später vermuten, dass Jong sich am Kleiderschrank ihres Opfers bediente. Als sie nämlich am späten Abend die Wohnung verlässt, trägt sie eine andere Jacke als die, mit der sie kam. Das zeigen Aufnahmen von öffentlichen Kameras. Diese Aufnahmen zeigen auch, dass sie mit der Bahn zurück ins Haus ihres Großvaters fährt. Dort holt sie einen Rollkoffer und einige Reinigungsmittel und lässt sich mit einem Taxi zu einem Supermarkt fahren, dann zu noch einem. Sie kauft Bleiche, ein Messer, Schnüre und Müllsäcke. Südkorea ist eines der Länder, in dem es extrem viele Kameras im öffentlichen Raum gibt. Deshalb können die Ermittler nach Jongs Festnahme so genau ihre Route verfolgen. Auf den Aufnahmen sieht man, wie die junge Frau mit ihrem Rollkoffer völlig ruhig und gelassen ihre Erledigungen macht. Niemand würde auch nur annähernd vermuten, dass sie gerade etwas Grausames getan, geschweige denn einen Mord begangen hat.
Aber können wir an der Stelle mal darüber sprechen, wie das sein kann, dass sie den Mord ja eigentlich so genau vorbereitet hat, aber dass all diese Dinge nicht schon vorher erledigt wurden? Also warum kauft sie erst danach die Bleiche beispielsweise? Und warum hat sie nicht bedacht, dass im öffentlichen Raum so viele Kameras sind?
Da habe ich eben auch direkt dran gedacht, weil gerade das mit den Kameras, das muss ja sehr präsent sein.
Genau.
Aber wahrscheinlich dachte sie ja, wenn sie da mit ihrem Koffer unterwegs ist, das ist total unauffällig. Aber dann denke ich mir wieder, muss ihr ja bewusst gewesen sein, dass wenn sie diese ganzen Dinge kauft, dass es ja schon sehr eindeutig ist, dass sie damit irgendwas vorhat.
Ja, definitiv. Das denke ich mir eben auch. Und es passt für mich irgendwie gar nicht zusammen. Also sie ist so ein bisschen ein Widerspruch in sich selbst. Auf der einen Seite plant sie so präzise und so genau und beschäftigt sich so extrem mit ihrer Tat.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist sie dann in so wichtigen Dingen so nachlässig.
Und ich frage mich gerade, ob sie die Sachen erst danach besorgt hat, weil sie es nicht abwarten konnte, den Mord zu begehen. Mhm. Und dann dachte, ach ja, den Rest kann ich ja auch noch danach erledigen.
Ja, das kann schon sein. Kann schon sein. Oder vielleicht hat sie auch noch gezweifelt, ob sie es wirklich durchzieht.
Ja, das kann natürlich auch sein. Ist auf jeden Fall, wie du das eben schon gesagt hast, ein sehr ambivalentes Verhalten.
Ja, auf jeden Fall.
Dann fährt sie zurück zu der Wohnung der Studentin. Den Schlüssel hat sie mitgenommen. Am späten Abend spaziert sie durch die Tür, als sei es ihr eigenes Zuhause. Sie holt die gekauften Messer aus ihrem Koffer und die anderen Utensilien und fängt an, den Körper der toten Frau zu zerstückeln.
Aber können wir auch da ganz kurz drüber sprechen, wie viel Kraft sie da bitte aufgewandt hat? Weil in unserem letzten Fall haben wir doch darüber gesprochen, dass das gar nicht so einfach ist.
Und vor allem, wenn sie so eine kleine Statur auch hatte, also das muss schon, na, also das ist ja schon eine Hausnummer, so einen Körper zu zerteilen. Und ich finde, allein die Bereitschaft, das zu tun,
ja,
zeigt ja auch schon, was in ihr vorgeht und was sie für ein Mensch ist.
Ja, wie abgebrüht und abgestumpft sie eigentlich ist.
Ja, total. Die abgetrennten Körperteile wickelt sie in Müllbeutel, die sie fest verschnürt. Bis in die frühen Morgenstunden dauert das grausame Prozedere, dann macht sie penibel die Wohnung sauber. Das Bleichmittel soll ihre Spuren beseitigen. Auch das hat sie im Internet zum perfekten Mord gelesen. Jong ahnt nicht, dass ihre Vorsicht nicht reichen wird. Überall in der Wohnung werden die Ermittler später ihre Fingerabdrücke finden. Als Jong das Taxi ruft, dass sie in den Wald fahren wird, ist es ca. 2 Uhr nachts. Die Plastiktüten mit den menschlichen Überresten hat sie in ihren Rollkoffer verfrachtet, den sie jetzt aus der Wohnung auf die Straße schiebt. Als das Taxi vorfährt, lässt sie sich nur den Kofferraum öffnen und legt den Koffer selbst hinein. Jetzt ist sie noch vorsichtig. Sie sagt dem Fahrer genau, wo sie hin möchte. Den Wald in der Nähe der Innenstadt kennt sie gut. Früher war sie hier oft, um spazieren zu gehen. Das war, bevor sie sich immer weiter zurückzog und nur noch selten das Haus ihres Großvaters verließ. Als sie den Ort erreichen, wird Jong nachlässig. Der Fahrer hat den Kofferraum schon geöffnet und fängt an, das schwere Gepäckstück herauszuheben, als Jong aus dem Auto steigt. Sie eilt zu ihm und nimmt den Koffer entgegen. Vermutlich kann sie nicht erkennen, ob das Gesicht des Fahrers Misstrauen verrät. Es muss dunkel sein um diese Zeit. Nur die Standlichter des Autos, die sicher etwas Licht in das dichte Schwarz des beginnenden Waldes werfen. Jong weiß nicht, dass ihr Koffer zu diesem Zeitpunkt bereits ausgelaufen ist und dass tiefrotes Blut den Kofferraum des Taxis färbt. Und sie weiß nicht, dass der Fahrer schon längst ein mulmiges Gefühl hat und zu seinem Handy greifen wird, sobald sie aus dem Sichtfeld ist.
Die junge Frau zieht den Rollkoffer über den weichen Waldboden, während sie in der Dunkelheit verschwindet. Sie geht bis zu einer Stelle in der Nähe eines Flusses, der durch das Gebiet fließt. Dort fängt sie an zu graben. So tief, dass die Überreste ihres Opfers in das Loch passen, das sie dann wieder zuschüttet. Man vermutet, dass Zhong diesen Ort ganz bewusst gewählt hat. In der Nähe des Flusses wachsen hohe Gräser und der Boden ist voll von Insekten und Lösungsmitteln, vermutlich Pestizide. Sie würden die Zersetzung der vergrabenen Körperteile deutlich beschleunigen. Nach nur einer Woche, schätzen Forensiker, wäre von der Studentin nichts mehr übrig gewesen oder zumindest nicht genug, um sie noch zu identifizieren. Aber wir wissen schon, dass es dazu nicht kommt. Zu diesem Zeitpunkt ist die Polizei längst alarmiert und es dauert nicht mehr lange, bis die Leichenteile gefunden werden. Der Taxifahrer kann dem Beamten eine genaue Beschreibung seiner jungen Passagierin geben und er weiß, wo er sie abgeholt hat. Zusammen mit den Spuren am Tatort und den Aufnahmen aus den öffentlichen Kameras brauchen die Ermittler nur wenige Stunden, um Zhong zu finden. Als sie in Handschellen abgeführt wird, ist es gerade 6 Uhr morgens. Der Presse sagen die Ermittler nach ihrer Verhaftung, dass sie erstaunlich ruhig und gefasst wirkte, selbst während ihres ersten Verhörs. Wir hatten bereits erzählt, dass sie sich in ihrem ersten Verhör als Unschuldige ausgab, die von jemand anderem gezwungen wurde, die Leichenteile zu verstecken. Aber das ist nicht die einzige Lüge, die Zhong auf dem Revier erzählt. Zuvor soll sie noch gesagt haben, dass sie ein ungewolltes Kind bekam und den Säugling tötete und in den Wald brachte.
Und auch hier, finde ich, können wir nochmal auf das Thema zu sprechen kommen, dass ihr ganzes Verhalten sehr ambivalent ist. Also Sie plant genau, wo das Messer die Studentin treffen soll.
Ja.
Und dann tischt sie da solche Lügen auf, die ja gar keinen Sinn ergeben. Also es ist ja klar, dass man erstens nachprüfen kann, dass sie noch kein Kind zur Welt gebracht hat.
Ja.
Und wenn man die Leichenteile gefunden hat, ist es ja auch so offensichtlich, dass es sich dabei um einen erwachsenen Menschen handelt.
Ja, und nicht um ein neugeborenes Baby.
Ja.
Also das habe ich mir auch direkt gedacht. Ich habe das Gefühl, dass Zhong sich darauf gar nicht vorbereitet hat, weil sie gar nicht dachte, dass sie überhaupt in diese Situation kommen würde. Ich glaube, sie hat gedacht, dass die Polizei gar nicht so weit kommt und dass sie sich niemals dazu äußern muss. Und ich glaube, aus dem Grund hat sie sich auch keine gute Geschichte oder keine gute Erklärung bereitgelegt.
Wahrscheinlich, weil sie wirklich dachte, sie begeht den perfekten Mord.
Ja.
Und sie kommt, wie du sagst, niemals in so eine Verhörsituation. Aber ja, das ist alles sehr, sehr seltsam, dass sie sich da nicht irgendwie drauf vorbereitet hat. Also ich finde, wenn man den perfekten Mord plant, würde ich davon ausgehen, dass man alles irgendwie mit einkalkuliert.
Ja, das hätte ich normalerweise auch gedacht. Vor allem bei einer Person, die dann so genau plant, auch wo sie die Leiche entsorgt und wo die Leiche dann am schnellsten durch dort vorhandene Bakterien oder Pestizide zersetzt wird. Das ist ja was, wo ganz viele Täter oder Täterinnen gar nicht drüber nachdenken. Und das hatte sie auf dem Schirm. Aber gleichzeitig hatte sie so viele wichtige Dinge nicht auf dem Schirm und hat sie nicht berücksichtigt.
Und ich finde, das sind ja solche Sachen wie das, wo zersetzt sich die Leiche am besten. Das sind ja schon sehr weitgehende Gedanken.
Genau.
Und diese Gedanken, dass sie nicht das Bleichmittel zusammen mit den Müllsäcken und zusammen mit diesem Koffer irgendwie durch die Gegend trägt und kauft, das sind ja eigentlich so Gedanken, wo ich denken würde, da denkt man direkt am Anfang dran.
Ja.
Also noch eher als an, wo zersetzt sich die Leiche am besten.
Ja, definitiv. Oder dass sie sich mit dem Taxi hat zum Waldstück fahren lassen.
Ja.
Das ist ja so offensichtlich, dass du damit einen möglichen Zeugen hast, dass ich das auf jeden Fall vermeiden würde.
Ja. Also wirklich, ihre Gedanken passen für mich vorne und hinten gar nicht zusammen. Das kann natürlich auch mitunter daran liegen, dass die Behörden in Südkorea sehr vorsichtig mit der Veröffentlichung von Informationen von Verdächtigen umgehen. Daher gibt es in diesem Fall eben einiges, was schwer nachzuvollziehen ist. Und gerade ihre ganzen Gedankengänge gehören definitiv dazu.
Auf jeden Fall. Als die Ermittler genug von Zhongs Lügen haben, machen sie ihren Großvater ausfindig. Sie rufen ihn an. Vielleicht sagen sie ihm schon am Telefon, dass seine Enkelin unter Mordverdacht steht oder erst, nachdem er in Eile zum Revier gefahren ist. So oder so, seine Welt muss an diesem Tag zerbrochen sein. Die Beamten bitten ihn, mit seiner Enkelin zu sprechen und sie davon zu überzeugen, die Wahrheit zu sagen. Unter Tränen spricht er mit ihr und bewegt sie letztendlich dazu, den Mord zu gestehen. Er hat ihr so vieles gegeben, hat sie aufgezogen, als sei sie seine eigene Tochter. Vermutlich war es das Mindeste, was Jong ihm zurückgeben konnte. Später wird er der Presse sagen, dass es ihm unendlich leid tue, dass er seine Enkelin falsch erzogen habe. Seine Nachbarn beschreiben ihn in südkoreanischen True-Crime-Sendungen als freundlichen und lieben Mann. Es passt zu dieser Beschreibung, dass er am Ende sogar noch die Schuld bei sich sucht.
Boah, und das macht mich richtig traurig. Und darüber haben wir auch schon in Fällen bei Eyes in the Dark gesprochen, dass sich die Hinterbliebenen sehr oft Vorwürfe machen und sich fragen, was hätte ich anders machen können oder was habe ich falsch gemacht, dass in dem Fall meine Enkelin zu so einer Tat fähig ist.
Ja, und auch, warum war ich so unaufmerksam, dass mir das nicht vorher aufgefallen ist?
Ja, und das ist auf jeden Fall eine große Last, die er jetzt mit sich rumträgt. Man fragt sich, ob Jong auch an ihn gedacht hat, während sie ihren Mord plante. Aber vielleicht dachte sie, sie würde mit allem durchkommen und niemand, auch nicht ihr Großvater, würde je davon erfahren. Sie würde danach ihr Leben weiterleben, ohne irgendwelche Konsequenzen. Ihr muss klar gewesen sein, dass es schiefgehen und sie erwischt werden könnte. Aber sie war offensichtlich bereit, dieses Risiko einzugehen. Für sich und für ihren Großvater, der ab diesem Zeitpunkt immer der Großvater einer Mörderin sein wird. Nach Jongs Geständnis und den vielen Beweisen, die für ihre Tat sprechen, wird sie des Mordes angeklagt. Am 2. Juni, eine Woche nach ihrer Verhaftung, fangen Presseleute sie auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft ab. Auf die vielen drängenden Fragen der Reporter antwortet sie mit nur zwei kurzen Sätzen. Es tut mir leid, was ich dem Opfer und ihrer Familie angetan habe. Ich glaube, ich war nicht bei Verstand. Es tut mir leid.
Naja.
Sie trägt einen Hut, den sie tief in ihr Gesicht gezogen hat, sodass man sie nicht erkennt. Dazu ein dunkles, hochgeschnittenes Kleid und schwarze, flache Schuhe. Der Schnitt des Kleides erinnert ein bisschen an eine typische Schuluniform für Mädchen. Auf Social Media sind viele Menschen nach Jongs kurzem Presseauftritt der Meinung, dass ihre Entschuldigung aufgesetzt wirkte und sie ihr kindliches Äußeres und die jugendliche Stimme nutzte, um die Strafe zu drücken. Ob das stimmt, werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Ein paar Tage nach ihrem öffentlichen Auftritt veröffentlichen die Behörden Jongs Ergebnis eines Tests, der einstufen soll, wie psychotisch Angeklagte sind. Oder anders gesagt, ob sie Psychopathen sind oder nicht. Dieser Test ist uralt und wurde in den 70ern entwickelt. Viele Psychologen kritisieren ihn, andere halten ihn bis heute für das beste Mittel, um gewalttätiges Verhalten vorherzusagen. Die Testperson beantwortet etwas mehr als 20 Fragen und erhält am Ende eine Punktzahl zwischen 0 und 40. Je höher die Punktzahl, desto höher die Wahrscheinlichkeit, psychopathisch zu sein. Serienmörder Ted Bundy hatte 39 von 40 Punkten. Viele andere Mehrfachkiller, wie John Wayne Gacy aus den USA oder Kang Ho-sun aus Südkorea, 27 Punkte. Jong hatte 28.
Wow.
Das ist, würde ich sagen, schon eine sehr hohe Zahl. Die Behörden sind der festen Überzeugung, dass sie noch mehr Menschen umgebracht hätte, wäre sie nicht bei ihrem ersten Mord erwischt worden. Dafür spricht auch, dass sie neben ihrem späteren Opfer noch andere Nachhilfelehrerinnen auf der App kontaktiert hatte. Insgesamt 50 und alle weiblich.
Und Laura und ich haben uns dazu entschieden, diesen Test ebenfalls zu machen, um zu schauen, wie psychotisch wir sind, beziehungsweise um zu schauen, ob wir Psychopathen sind oder nicht. Und das findet ihr jetzt bei uns auf Instagram unter eyesinthedark.podcast. Aber nun erst einmal zurück zu Jong. Am 24. November 2023 erklärt ein Richter in Busan Jong Yu-jong des Mordes schuldig. Er sagt, der Mord hat in der Gesellschaft die Angst verbreitet, dass man ohne Grund zum Opfer werden kann und allgemeines Misstrauen in der Gesellschaft geschürt. Mit Unterstützung ihrer Anwälte plädiert Jong für eine milde Strafe. Sie sagt, sie habe zur Zeit des Mordes unter Halluzinationen und psychischen Störungen gelitten. Aber der Richter weist ihre Einwände zurück. Er antwortet, das Verbrechen ist sorgfältig geplant und ausgeführt worden. Es ist schwierig zu glauben, dass die Angeklagte nicht bei Verstand war. Jong wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Nach der Urteilsverkündung erklärt der Richter, eine harte Strafe sei unvermeidlich gewesen. Die Tat wird als besonders grausam eingestuft, weil das Opfer nur durch die verqueren Wünsche der Angeklagten getötet wurde, obwohl sie sich nie zuvor getroffen hatten. Das Gericht ordnete außerdem an, dass Jong 30 Jahre lang ein elektronisches Überwachungsgerät tragen muss. In den Wochen vor der Urteilsverkündung wurde in den sozialen Medien viel spekuliert, welche Strafe Jong erhalten würde. Viele dachten, sie würde zum Tode verurteilt werden. In Südkorea gibt es die Todesstrafe tatsächlich noch. Allerdings wurde sie seit 1997 nicht mehr vollstreckt. Etwa 60 Menschen sitzen aktuell im Todestrakt, aber es ist unwahrscheinlich, dass ihre Strafe jemals vollstreckt wird. Deshalb war es wohl auch nie sehr wahrscheinlich, dass Jong zum Tode verurteilt wird. Und ich bin in diese Folge ja mit der Frage reingestartet, wie du dich anstelle des Taxifahrers verhalten hättest. Und wir haben dann ja auf die Antwort gewartet, wie der Taxifahrer in unserem Fall wirklich agiert.
Ja.
Und wir lagen da ja genau richtig und haben uns gedacht, dass er relativ schnell die Polizei informieren würde, was ja auch die einzig richtige Entscheidung ist. An dieser Stelle muss man aber auch dazu sagen, und ich finde, das wird oftmals bei True-Crime-Fällen vergessen, was eben mit den Zeugen oder Zeuginnen geschieht, dass der Taxifahrer seinen Job nur ein paar Monate nach der Tat kündigte. Und das liegt daran, dass er von Presseleuten regelrecht verfolgt wurde. Er hat sich nie öffentlich geäußert, aber er wurde eben immer wieder eingekesselt, wurde immer wieder angefragt und wurde immer wieder verfolgt und hat deswegen seinen Job dann irgendwann an den Nagel gehängt.
Aber das kann ich mir vorstellen, dass das dann wirklich eine Dauerbelastung ist, weil du willst ja auch nicht ständig mit diesem Verbrechen konfrontiert werden, weil das wahrscheinlich schon sehr traumatisierend war, überhaupt dieses Blut im Kofferraum zu haben. Und wenn du dann jeden Tag da noch angefragt wirst, also ich glaube auch, das ist ja dann auch super schwer, seinen Job irgendwie weiter ganz normal ausführen zu können.
Ja, auf jeden Fall. Und wie du auch schon sagst, ich glaube, man will das dann irgendwann auch einfach hinter sich lassen.
Ja.
Und wenn die Presseleute, was ich mir gut vorstellen kann, eben sehr penetrant waren, dann hast du da ja gar keine Möglichkeit, das irgendwie zu verarbeiten oder hinter dir zu lassen.
Ich kann aber prinzipiell die Seite der Öffentlichkeit schon nachvollziehen, weil wir haben ja auch am Anfang der Folge darüber gesprochen, dass es eigentlich eine sehr sichere Gegend ist.
Ja.
Und wenn da dann mal so ein Verbrechen passiert und zudem dann sehr wenig veröffentlicht wird, dann interessiert die Leute natürlich, was ist da genau passiert, was sind da die Hintergründe, und da möchte man ja eigentlich so viel darüber wissen wie möglich.
Ja, genau. Und wenn die Polizei dann eben so viele Informationen zurückgehalten hat und sie sich selbst auch nicht wirklich geäußert hat, dann ist der Taxifahrer als einziger Zeuge natürlich die naheliegendste Quelle.
Ja, total. Und ich muss sagen, ich finde diesen Fall sehr besonders, aber nicht nur aufgrund der Brutalität, weil man muss ja sagen, dass wir sehr häufig über sehr brutale Verbrechen sprechen.
Ja.
Auch über Verbrechen, wo es ähnlich wie hier zu einer so extremen Übertötung kam. Ich meine, sie hat über 100 Mal auf die Studentin eingestochen.
Ja.
Aber was mir immer besonders Angst macht, ist, wenn Opfer so wahllos ausgewählt werden.
Mhm.
Da haben wir auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen, weil da hat man das Gefühl, das kann jeden treffen. Also du musst nur zur falschen Zeit am falschen Ort sein oder du musst eben nur mit der falschen Person irgendwie in Kontakt treten, ohne dass die Person irgendwas mit dir zu tun hat. Und dann kann dein Leben einfach vorbei sein.
Ja, und auch ohne, dass du jemanden provoziert hast oder jemandem auf dem Schlips getreten bist. Du hast eigentlich keine Feinde. Und dennoch gerätst du dann ins Visier von einem Mörder oder einer Mörderin. Das passt ja eigentlich gar nicht zusammen.
Und solche Personen stufe ich ja auch immer am gefährlichsten ein, weil wenn es ihnen nur um das Töten geht und es ist ihnen wirklich egal, um wen es dabei geht, weil sie kannte die Studentin ja 0,0, also das ist schon sehr, sehr beängstigend. Weil wenn wir uns mal das Motiv hier anschauen, da ging es ihr nur um Neugierde, weil sie wollte ja nur herausfinden, wie fühlt es sich an, einen anderen Menschen zu töten.
Mhm.
Und sie hat das Opfer ja nicht nur sehr wahllos ausgewählt, sondern sie hat ja auch eigentlich keine Kriterien. Das einzige Kriterium war ja eigentlich, dass es eine weibliche Person sein sollte.
Ja.
Wenn man jetzt bedenkt, dass sie sich noch 50 andere Nachhilfelehrerinnen angeschaut hat. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich das auch für diese anderen 50 anfühlen muss, wenn sie das dann erfahren haben. Wenn man denkt, okay, ich bin dem Tod vielleicht wirklich ganz knapp von der Schippe gesprungen.
Ja, auf jeden Fall.
Und alles, was wir eben gesagt haben, hat der Richter ja so auch nochmal zusammengefasst. Er hat ja gesagt, dass dieser Mord die Angst verbreitet, dass man ohne Grund zum Opfer werden kann.
Ja, und das ist ja auch genau das, was wir eben gesagt haben. Das macht das Ganze eben viel greifbarer. Und ich habe immer das Gefühl, man fühlt sich solchen Taten dann immer viel näher. Also man hat immer das Gefühl, es hätte auch mich treffen können.
Ja, total.
Und das ist halt wirklich sehr, sehr unheimlich. Und ich finde ja nicht nur den Fall beziehungsweise die Auswahl ihrer Opfer sehr auffällig, sondern auch Jong selbst, also als Person. Wir haben ja vorhin auch schon mal darüber gesprochen, dass sie eben wie zwei verschiedene Persönlichkeiten hatte. Dass sie auf der einen Seite sehr achtsam war und sehr präzise, sehr perfektionistisch und auf der anderen Seite so nachlässig. Und wenn wir uns sie als Person auch nochmal anschauen, dann finde ich es auch besonders, dass sie so extrem unauffällig war. Also man hat ihr ja nie wirklich irgendetwas angemerkt. Und ich glaube, sie wäre wahrscheinlich eine der letzten Personen gewesen, von der man eine solche Tat erwarten würde. Und ich meine, ja, sie war relativ ruhig und wirkte auf ihre Mitschülerin manchmal etwas merkwürdig. Aber sie hat sich ja nie etwas zu Schulden kommen lassen. Also sie hatte keine Vorstrafen, sie war nicht gewalttätig, man hatte keine Angst vor ihr.
Da muss ich jetzt auch wieder an unseren Fall von letzter Woche denken, weil wenn man sich Catherine Knight mal anschaut, da war das ja ganz anders.
Genau.
Sie war ja vorher sehr oft gewalttätig und ich glaube, als der Mord dann passiert ist, hat das niemanden sonderlich überrascht.
Genau.
Und in diesem Fall ist das ja ganz anders.
Ja, und das haben wir auch oftmals. Also meistens, wenn wir von solchen grausamen Taten sprechen, dann hatten die Täter oder Täterinnen ja schon vorher in irgendeiner Hinsicht eine gewaltvolle Vergangenheit. Wie beispielsweise im Fall von Catherine Knight.
Ja.
Diese war ja schon bei vielen Leuten und vor allem im ganzen Ort bekannt dafür, dass sie gewalttätig ist. Aber bei Jong war das ganz anders. Sie war ja eigentlich wie ein Geist. Niemand hatte sie auf dem Schirm. Niemand dachte, dass von ihr irgendeine Gefahr ausgehen würde. Und ich glaube schon, also für mich hört es sich auf jeden Fall so an, dass sie schon über viele Jahre extrem düstere und wahrscheinlich auch traurige Gedanken hatte. Aber diese hat sie halt immer für sich behalten und nie nach außen getragen. Das heißt, niemand hätte damit rechnen können, dass irgendwann mal so etwas passiert. Und es gab ja auch niemanden, mit dem sie darüber hätte sprechen können, weil sie nicht wirklich viele soziale Kontakte hatte, außer wahrscheinlich ihren Großvater, bei dem sie gelebt hat. Aber mit diesem hätte sie wohl kaum darüber gesprochen. Und ansonsten hatte sie nicht viel Kontakt zur Außenwelt. Ich fand das auch richtig heftig, als wir gehört haben, dass sie keinen einzigen Kontakt im Handy hatte und dass auf ihrem Handy keine einzige Nachricht zu finden war.
Also ich glaube, ich würde niemanden kennen, dessen Handy ich mir anschauen könnte und da würde ich keine Nachricht drauf finden. Also
Nein.
Ich glaube, das findet man heutzutage fast gar nicht mehr.
Nein, auf gar keinen Fall. Wenn, dann wäre das vielleicht bei einer Person, die gar kein Mobiltelefon hat.
Ja.
Aber bei einer Person, die ja eigentlich auch auf Social Media unterwegs ist und viel im Internet abhängt, da ist das einfach schon sehr, sehr merkwürdig.
Andererseits denke ich gerade auch daran, dass selbst wenn sie sich jemandem geöffnet hätte, dass das wahrscheinlich auch nichts daran geändert hätte, dass sie die Tat begeht, weil das vermutlich auch wieder nicht so ernst genommen worden wäre, wie das der Fall sein sollte.
Ja, das kann schon sein, aber vielleicht hätte ihr ein sozialer Kontakt halt auch einfach schon geholfen. Und vielleicht hätte sie, wenn sie da mit jemandem drüber gesprochen hat, doch mal in Erwägung gezogen, da vielleicht mit einer Psychologin drüber zu sprechen. Also ich kann mir eigentlich schon immer vorstellen, dass wenn sie da mit den richtigen Menschen in Kontakt kommt, dass sowas verhindert werden kann. Aber in diesem Fall war es ja nicht mal nah dran, dass jemand davon jemals etwas mitbekommen hätte.
Ja. Der Mord hat in Südkorea, wie man sich das, glaube ich, gut vorstellen kann, für viel Aufregung gesorgt und wurde, wie das oft der Fall ist, in den einheimischen Medien und sozialen Netzwerken sehr wild diskutiert. Und wir haben ja auch an anderer Stelle schon mal darüber gesprochen, dass die südkoreanischen Behörden da ja viele Infos unter Verschluss halten.
Ja.
Und das sorgt natürlich dafür, dass sehr, sehr viel spekuliert werden kann, was den Fall angeht. Und daher gibt es auch sehr viele Theorien zu dem Mord und zu Jongs Motiv. Und sogar einige Kriminalprofessoren der einheimischen Universitäten haben sich dazu geäußert.
Und wir werden jetzt mal über einige der Theorien oder über einige der Äußerungen in diesem Fall sprechen. Es gibt unter anderem nämlich Kriminalprofessoren, die Jong für eine notorische Lügnerin halten, die alles, was sie sagt, auch ihre Faszination mit True Crime für eine wohlüberlegte Lüge halten und die eigentlich nur als gesichert ansehen, dass Jong die Studentin getötet hat, aber alles andere, was sie jemals gesagt hat, als Falschaussage interpretieren.
Und ich finde, das würde schon sehr gut passen, weil wir haben ja auch gesehen, bei welchen Punkten sie gelogen hat, die halt schon sehr offensichtlich eigentlich widerlegt werden konnten. Und ich finde, das würde auf jeden Fall zu der Einschätzung gut passen.
Aber warum sollte sie lügen, was ihre Faszination mit True Crime angeht? Das ergibt sich für mich nicht so richtig.
Das könnte vielleicht nur sein, um ein anderes mögliches Motiv zu verschleiern. Das wäre aber auch so das Einzige, was mir dazu einfallen würde.
Weil man kann ja wahrscheinlich auch nachschauen, wie viel sie sich mit True Crime auseinandergesetzt hat.
Ja.
Und das hat sie ja. Das hat sie ja nachweislich. Das heißt, eine gewisse Art von Faszination oder Interesse an True Crime war ja definitiv gegeben. Meiner Meinung nach hat das rein gar nichts mit dem Motiv zu tun. Aber dass sie eben eine kleine True Crime-Obsession hatte, das steht ja außer Frage.
Also zusammengefasst glaube ich schon, dass sie in sehr vielen Punkten gelogen hat.
Ja.
Aber die Faszination für True Crime, die war ja auf jeden Fall da.
Ja. Und was auch viel spekuliert wurde, war die Möglichkeit, dass sie sich die Studentin ausgesucht hat aufgrund von Eifersucht und aufgrund ihres Bildungsgrades. Denn das war ja ein Thema, das bei ihr nicht so gelaufen ist, wie sie das gerne gehabt hätte. Die Ermittler vermuten das also. Allerdings hat Jong das nie bestätigt. Dafür spricht aber, dass sie in einer ihrer Lügen beim Verhör gesagt hat, dass sie die Leichenteile für jemand anderen entsorgt hat. Da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Weiter hat sie dabei aber erwähnt, dass ihr im Austausch eine neue Identität versprochen worden wäre. Das bedeutet, es wird nun gemunkelt, dass sie gerne jemand anderes sein würde und dass sie vielleicht sogar die Identität der Studentin übernehmen wollte. Aber mit Sicherheit kann man das natürlich nicht sagen. Für mich passt das aber schon irgendwie zusammen, auch mit der Tatsache, dass sie sich danach noch so lange in der Wohnung aufgehalten hat und ihre Kleidung getragen hat und sich da so ein bisschen so benommen hätte, als wäre das für einen kurzen Moment ihr Leben und ihr Umfeld gewesen.
Ja, an diese Szene musste ich eben auch direkt denken,
ja.
Weil sonst würdest du dich doch nicht so lange noch nach dem Mord in der Wohnung aufhalten und vor allem nicht die Kleidung tragen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann sich in der Wohnung so bewegt hat und einfach in ihrem Kopf sich das so ausgemalt hat, wie wäre es denn, wenn ich jetzt diese Studentin wäre.
Genau, wie wäre es, wenn ich meine eigene Wohnung hätte und nicht bei meinem Großvater leben würde.
Ja.
Und was wäre, wenn ich meinen Traumjob hätte und hierfür nicht immer wieder eine Absage bekommen würde.
Und wenn ich das jetzt so höre, finde ich, klingt das ja schon, als wäre da ein gewisses Motiv vorhanden gewesen.
Ja.
Und als hätte sie doch vielleicht ein paar mehr Kriterien gehabt, als wir das zu Anfangs vermutet hätten. Weil wenn sie sich eben Nachhilfelehrerinnen ausgesucht hat, wo sie sich dachte, okay, das Leben könnte ich mir vorstellen oder das Leben hätte ich auch gerne, könnte das da auf jeden Fall eine große Rolle gespielt haben.
Ja, und das waren ja auch ihre Kriterien, dass es eine weibliche Person sein soll und dass diese Person einen hohen Bildungsabschluss haben soll. Also das war ja genau das, was sie wollte. Und ich glaube, dass es letztendlich schon damit zusammenhing, dass sie auf diese Person eben sehr eifersüchtig war und vielleicht auch wirklich, dass sie sich dadurch erhofft hat, in ihre Rolle schlüpfen zu können.
Und was wir euch noch nicht verraten haben, was aber sehr, sehr gut zu diesem ganzen Thema passt, ist, dass sie sich vor dem Mord immer wieder den gleichen südkoreanischen Film namens Helpless angesehen hat, in dem eine Frau Identitäten stiehlt.
Ja, das würde auf jeden Fall ein stimmiges Gesamtbild ergeben.
Ja, absolut.
In diesem Fall wird ja auch immer wieder die Rolle ihres True-Crime-Konsums erörtert. Und wir haben da ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie unsere Meinung dazu ist, dass wir nicht der Meinung sind, dass True-Crime-Konsum gleich bedeutet, dass man eben auch gewalttätig ist oder zu so einer Tat imstande ist. Und es gibt hierfür auch keine empirischen Hinweise. Das bedeutet, es gibt keine Hinweise darauf, dass True-Crime-Fans weniger empathisch sind oder dass sie kein Mitgefühl mit ihren Mitmenschen hätten. Und ich glaube, das können wir auch von unserer Community und auch von uns selbst schlussfolgern, dass es hier keine Zusammenhänge gibt. Das bedeutet nur, weil True-Crime-Fans negative Inhalte konsumieren, heißt das nicht, dass sie auch im echten Leben abstumpfen. Ich glaube schon, dass es so ist, dass man beim Konsum abstumpft, Aber ich glaube nicht, dass da ein Zusammenhang zur echten Welt oder zur Außenwelt gegeben ist.
Vor allem, wenn man das bedenkt, wenn man überlegt, wie groß dieses True-Crime-Genre mittlerweile ist und wie viele Menschen das regelmäßig konsumieren. Wenn das wirklich der Fall wäre, dass sich das so aufs echte Leben abfärben würde oder man im echten Leben da abstumpfen würde, dann müsste es ja eigentlich auch mittlerweile viel mehr Gewalttaten und Morde geben.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei einigen Menschen, wie jetzt im Fall von Jong Yoo-jong, kann das etwas triggern, was aber schon lange in diesen Personen geschlummert hat.
Ja.
Und dann, glaube ich, kann das auch so ein bisschen anfixen. Und da sprechen wir im Folgenden auch kurz mal über den Begriff Copycat-Crime.
Und das finde ich auch sehr spannend, weil ich habe den Begriff im Zuge dieser Folge zum ersten Mal gehört.
Ja, same here.
Der Begriff Copycat-Crime wird verwendet, wenn Personen Taten nachahmen. Und klar, so etwas gibt es, aber nicht unbedingt aufgrund des True-Crime-Konsums. Und das Interessante ist, True-Crime-Fans glauben viel weniger, dass sie mit einem Verbrechen durchkommen könnten, im Vergleich zu Nicht-Fans.
Das finde ich auch spannend.
Und das wahrscheinlich, weil sie schon viel über die Aufklärung von Verbrechen wissen, auch über Polizeiarbeit, Spurensuche und die fortschreitende Technologie.
Auch spannend, dass das in unserem Fall ja andersrum ist.
Wo True Crime allerdings negative Auswirkungen haben kann, ist bei Menschen mit psychischen Vorbelastungen.
Mhm.
Wenn eine Person bereits vor dem Medienkonsum eine Tendenz hat, aggressiv oder gewalttätig zu werden, kann der Konsum von True Crime Formaten negative Auswirkungen haben. Und das hast du ja vorher auch schon sehr, sehr gut zusammengefasst.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall.
Allerdings handelt es sich hierbei tatsächlich um Einzelfälle.
Was die Frage nach dem Motiv angeht, auch noch eine Rolle spielt, ist tatsächlich, dass Jong sich so extrem zurückgezogen hat und so wenige soziale Kontakte hatte.
Ja.
Eigentlich keine, bis auf ihren Großvater. Ich glaube, dass das schon auch eine Rolle spielt bei der Frage nach dem Motiv. Und im Rahmen unserer Recherche sind wir hierbei dann auf den Begriff Hikikomori gestoßen.
Und dieses Wort stammt aus dem Japanischen und heißt übersetzt so etwas wie sich wegschließen.
Und genau das hat Jong ja nach ihrem Schulabschluss 5 Jahre lang im Haus ihres Großvaters getan. Sie hat sich da ja regelrecht vergraben.
Und das ist eine sehr, sehr lange Zeit, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und wir fassen dieses Phänomen an dieser Stelle noch einmal zusammen. Hikikomori sind Menschen, die sich in ihre Wohnungen, Häuser und Zimmer zurückziehen und jeden sozialen Kontakt vermeiden. Das fängt bei ein paar Monaten an und kann, wie im Fall von Jong, über mehrere Jahre gehen, bei manchen sogar ein Jahrzehnt oder länger. Meistens handelt es sich hierbei um junge Menschen, die gerade erst die Schule oder ihr Studium abgeschlossen haben oder sich noch in diesem befinden und noch bei ihren Eltern leben. Die Betroffenen gehen eigentlich nie aus dem Haus oder nur nachts und nur, wenn sie es unbedingt müssen. Es gibt auch extreme Fälle, die nicht einmal in einem Notfall ihren Rückzugsort verlassen. Als Hikikomori gilt eine Person, wenn sie sich länger als 6 Monate von der Welt ausschließt.
Das Phänomen wurde in Japan erstmals unter diesem Namen öffentlich diskutiert, aber mittlerweile gibt es auch viele Hikikomori in China und Südkorea. Und um euch das Ganze mal in Zahlen zu verdeutlichen, in Japan sprechen wir von 1 Million Menschen. In Südkorea sind es zwischen 300.000 und 400.000.
Und das ist ja auf jeden Fall eine ganz schöne Hausnummer.
Ja, absolut.
Zumal ich noch nie von jemandem gehört habe, der prinzipiell per Definition als Hikikomori durchgehen würde.
Ja, das ist wirklich total krass, wenn man überlegt, das fängt an, wenn man ein halbes Jahr nur zu Hause ist.
Mhm.
Also das kann man sich ja so gar nicht richtig vorstellen.
Ja, also ich weiß, dass wir damals während der Schulzeit schon den ein oder anderen Zocker hatten, der sich wirklich im Keller verschlossen hat und nur PlayStation gespielt hat.
Mhm.
Aber dass das wirklich mal für ein halbes Jahr straight gewesen wäre, ich glaube, das kommt echt nicht so häufig vor bei uns.
Ja, ja. Und in Japan ist das Phänomen am besten erforscht, aber die vermuteten Ursachen treffen in weiten Teilen auch auf Südkorea und China zu. Man vermutet, dass Hikikomori in der Regel stark unter dem Leistungsdruck dieser Gesellschaften leiden und sich so sehr unter Druck gesetzt fühlen, dass sie sich in Isolation zurückziehen.
Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich glaube, gerade in China ist der Leistungsdruck ja relativ hoch.
Ja.
Also da hört man ja sehr, sehr häufig, dass Schüler und Schülerinnen neben der Schule noch Nachhilfe haben. Dann haben sie noch eine Sportart, der sie nachgehen. Auf jeden Fall lernen sie auch ein Musikinstrument. Also die sind da ja relativ gut beschäftigt und gut ausgelastet und haben da schon einen enormen Leistungsdruck. Und das war ja im Fall von Jong auch so.
Und ich glaube, wenn man das Gefühl hat, man kann diese Erwartungen gar nicht erfüllen, dass man dann irgendwie zu dem Gedanken kommt, ja, dann fange ich erst gar nicht an oder dann bleibe ich einfach nur für mich.
Ja, ich habe das manchmal, wenn meine To-Do-Liste für den Tag endlos lang ist und ich eigentlich schon weiß, dass ich das kaum alles abarbeiten kann, dass ich dann so ein bisschen prokrastiniere und gar nichts mache, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Boah, ja, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Ich finde das sehr interessant. In Südkorea bietet isolierten Jugendlichen 500 US-Dollar, damit sie ihr Zuhause verlassen und sich eben wieder in die Gesellschaft eingliedern.
Ja, und das monatlich, das muss man sich mal überlegen. Das sind umgerechnet knapp 460 Euro im Monat. Da sieht man mal, wie akut dieses Problem vor Ort ist.
Vor allem, weil wir ja vorhin darüber gesprochen haben, dass wir uns das hier in Deutschland gar nicht so vorstellen können.
Ja.
Und dass es so viele Personen gibt, die einfach so lange isoliert von der Gesellschaft leben. Das finde ich wirklich total krass.
Ja, und dass man da halt wirklich auch finanzielle Mittel ergreifen muss, um diese wieder rauszulocken.
Ja, ja.
Und selbst das wird ja nicht bei jedem fruchten.
Ja, safe. Was man an der Stelle aber noch betonen muss, ist, dass Hikikomori nicht grundsätzlich gefährlich sind.
Ja.
Meistens sind es nur zutiefst einsame junge Menschen, die den Anschluss an die Gesellschaft verloren haben und nicht in die engen Bildungssysteme und Karriereraster passen, die in diesen Ländern eben vorgegeben werden.
Ja, und das ist ja eigentlich etwas total Trauriges.
Ja, ja.
Ich stelle mir aber auch die Frage, ob man Jong wirklich als eine Hikikomori bezeichnen kann, denn es gibt da ja schon einige Parallelen. Sie hat sich sehr, sehr zurückgezogen, aber sie konnte ja, wenn es ihr wichtig war, schon das Haus verlassen. Und in gewisser Weise hat sie das Haus ja nur nicht verlassen, weil sie an ihrem Plan getüftelt hat. Also sie hatte ja ein Ziel. Sie wollte das perfekte Verbrechen begehen. Und dafür konnte sie dann eben auch Supermärkte aufsuchen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein und sogar Taxi fahren.
Und ich finde auch, vorhin haben wir an anderer Stelle gesagt, dass Hikikomori teilweise nicht mal in Notfällen das Haus verlassen können. Und das passt ja nicht so richtig auf Jong.
Ja, genau. Also das, was Jong alles getan hat, das ist für Hikikomori schon eher ungewöhnlich.
Ja.
Ich bin definitiv sehr gespannt darauf, was ihr glaubt, was Jong Yu-Jongs Motiv war. Wir haben da jetzt sehr ausführlich drüber spekuliert und diskutiert. Und ich freue mich auf jeden Fall, eure Meinungen dazu zu lesen. In unserer nächsten Folge, da freue ich mich auch drauf, sprechen wir allerdings über einen Fall, in dem keines der Motive, das hier möglicherweise greift, ein Thema ist, sondern wir sprechen über mal wieder ein komplett anderes Motiv. Auch hier wird wieder eine Frau zu einer Mörderin.
Und als kleinen Hinweis, Stichwort Münchhausen bei Proxy.
Dann hoffen wir natürlich, dass das Stichwort, das Laura soeben getroppt hat, euch so neugierig gemacht hat, dass ihr nächste Woche wieder mit einschaltet.
15% hört ihr ab jetzt jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo. Wenn Frauen töten, ist ein Podcast produziert von Podimo. Hosts Laura Regenauer und Sarah Fischer. Executive Production Saskia Braun. Skript Svenja Knapp. Audioschnitt und Postproduktion Matthias Wagner Fischer. Marketing Lena Kaneider. Coverdesign und Visuals Tim Kränke, Tim Schöll und Sarah Döbel.